Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Wege und Weichen unseres Denkens.
RefLab.
Und wir sind wieder da mit Mindmaps. Hallo Peter.
Hallo Manuel.
Wir haben uns heute einen Philosophen, einen Denker vorgenommen, der sehr leidenschaftlich zu Werke ging, und den zu lesen oder zu bedenken, es sich heute wirklich immer noch lohnt. Ich habe in meiner Studienzeit eine Arbeit über ihn geschrieben und konnte mich einer gewissen Faszination nicht erwehren. Wir reden über Ludwig Feuerbach. Und er hat ein Denkmal gekriegt in Nürnberg. Da werden quasi zwei Seiten seiner Philosophie verdichtet in zwei knappen Zitaten auf den Punkt gebracht. Das Denkmal wurde übrigens während der Nazi-Zeit abgeräumt, und dann nachher wollte man das wieder errichten, und da haben sich dann viele sehr schwer damit getan. Es gab einen kleinen Shitstorm, als man das wieder aufstellen musste, und nur unter Protest gerade auch kirchlicher Kreise und ich glaube auch Regierungskreise waren involviert, die das verhindern wollten. Aber man hat das dann wieder aufgestellt, und heute, glaube ich, spazieren Leute relativ unaufgeregt daran vorbei. Vorne steht drauf: Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Und auf der Rückseite steht: Tue Gutes um des Menschen willen. Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Dafür ist er vielleicht am bekanntesten, für seine, man sagt dann auch, religionskritische These, dass eigentlich Religion ein Fabrikat des Menschen ist. Und wenn man jetzt heute so DurchschnittsbürgerInnen anspricht und mit ihnen über Religion oder Glauben ins Gespräch kommt, dann kann es gut sein, dass man einen Widerhall dieser Überzeugungen findet. Ich würde jetzt sagen, in den meisten Milieus herrscht jetzt nicht eine explizit religionskritische oder atheistische Grundstimmung, dass man Religion irgendwie doof findet oder grundsätzlich falsch, aber es herrscht so ein bisschen. Die Intuition ist weit verbreitet, dass man sagt, ja, wenn du das glaubst, wenn dir das hilft, das zu glauben, wenn dir das hilft, an diesem Gott festzuhalten, dann ist ja gut. Aber man trägt so allgemein die Intuition in sich, dass der Glaube letztlich etwas ist, was der Mensch sich zurechtlegt. So. Feuerbach ist natürlich noch weitergegangen in seiner Religionskritik und auch differenzierter vorgegangen. Wir werden das ein bisschen einholen. Mhm. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in sein Leben, weil ich glaube, die Biografie ist bei ihm auch sehr wichtig, um zu verstehen, was er da für Thesen rausgehauen hat.
Ja, das will ich gerne tun. Würde gerne diesen Akzent von dir aber nochmal aufnehmen. Wir leben ja nicht einfach in einer religionskritischen Zeit. Also die Milieuforschung zeigt uns, dass es nur zwei Milieus sind, in denen wir explizit religionskritische, atheistische oder auch agnostische Positionen haben. Die allermeisten Menschen heute stehen positiv wohlwollend zur Religion, auch wenn sie sich vielleicht jetzt nicht selber religiös sehen würden. Und bei dieser Haltung gegenüber Religion spielt dann tatsächlich dieses anthropologische Element eine Rolle, das du angesprochen hast. Und dafür ist Ludwig Feuerbach in der Spätfolge verantwortlich. Wenn wir auf Religion, wenn wir auf Glauben treffen, dass wir sofort die Frage danach stellen, wie bezieht sich eigentlich diese Religion, dieser Glaube, diese religiöse Praktik auf die Existenz des Menschen? Also das ist das spezifisch Moderne, ja, gar nicht der Atheismus, oder den gibt's ja schon sehr, sehr lange, sondern diese Relationierung des einzelnen Ichs mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Fragen. Das kann Gottesglauben sogar einschließen, aber dass ich, Stichwort Gottesbilder, ja, dass ich sage, welche Gottesbilder stehen jetzt vor uns? Ich muss, wenn ich von dem Begriff des Gottesbildes rede, muss ich jetzt gar nicht atheistisch unterwegs sein, sondern implizite wird immer gedacht, die Art und Weise, wie ich zu Gott stehe, was ich mit ihm mache, wie ich mich auch zu ihm verhalte, hat einen Bezug zu meiner Existenz. Was der umgekehrt auch, wenn ich das an dieser Stelle schon mal kritisch vorwegnehmen darf, bedeuten kann, dass ich sage, gut, wenn du also explizit Atheist bist, hat das ja womöglich auch mit deiner Existenz zu tun. Also ich erinnere an Jean-Paul Sartre in seiner Schrift, ist der Existenzialismus ein Humanismus? Sieht er sich genötigt, die Existenz Gottes zu leugnen, um der persönlichen Freiheit willen? Mhm. Also das könnte man ja dann auch nochmal feuerbacherisch lesen und gucken, also inwiefern spielt hier dein Nicht-Glauben können und wollen eine Rolle im Hinblick auf deine philosophische Existenz.
Ja.
Also das, um diese Szenerie nochmal deutlich zu machen, im Anschluss an deine Einleitung, die Beziehung, die These, die versteckte These, dass meine persönliche Existenz und meine Haltung zu metaphysisch-religiösen und anderen Fragen, dass das einen engen Konnex hat. Das ist das Neue. Das haben wir in dieser Weise eigentlich noch nie vorher so reflektiert.
Ja.
Bei Feuerbach finden wir die Hardcore-Position. Ja, 1804 in Bayern, in Landshut, geboren, in einem pietistischen Elternhaus, in gut bürgerlichen Verhältnissen. Der Vater ist ein wichtiger Regierungsbeamter, also die Familie ist etabliert. Der Vater wird dann sogar eines Tages geadelt und so weiter und so weiter. Und der Sohn geht zunächst einmal den Weg, den man für Leute aus so hochwohlgeborenen Häusern vor allen Dingen vorsieht, er will Theologie studieren. Also das Pfarramt oder der kirchliche Dienst legen sich dann einfach auch nahe. Es ist bekannt, dass das aber nicht nur der Wunsch der Eltern war, sondern Ludwig Feuerbach geht sogar zu einem Rabbiner vor dem Theologiestudium schon in die Lehre, um Hebräisch zu lernen. Mhm. Also ein ganz besonderer Eifer, der auch Interesse, sehr frühes Interesse, Religion schon zeigt. Und dann studiert er Theologie in Heidelberg und ist maßlos enttäuscht von dem, was er dort hört, ja. Mhm. Und wechselt dann zur Philosophie. Übrigens eine erste Parallele, wir werden ja noch mehr aufdecken, zu Friedrich Nietzsche. Pietistisches Elternhaus, Interesse an Theologie, da die Lebensaufgabe sehen, maßlos enttäuscht sein. Und Abbruch dann des Theologiestudiums. Und bei Feuerbach ist das auch so. Und er geht dann, studiert Philosophie und kommt dann auch nach Berlin und hört dort zu den Füßen von Hegel. Und das turnt ihn nun an. Und hier findet er dann auch seine Verwirklichung, entwickelt sich dann aber weiter. Ich weiß gar nicht, ob du das nachher nochmal extra ansprechen möchtest. Er wird dann ja einer der wichtigsten Leute, die an der linken Brust von Hegel gesaugt haben, die also sagen, okay, das Entwicklungsschema, die Entwicklungsgesetze in der Welt sind wichtig, sie sind da, sie sind notwendig, aber wir dürfen nicht bei einer bloßen Interpretation der Welt stehen bleiben, sondern es kommt im Grunde auch darauf an, diese Welt zu verändern. Das wird dann später Marx aufnehmen und noch einmal radikalisieren, aber da kommen wir vielleicht ja später auch noch mal drauf. Also das bedeutet Linkshegelianismus. In diesem Zusammenhang trifft er auf eine ganze Reihe von Leuten, die ähnlich gepolt sind wie er, bekannt auch als Gruppe Die Freien, und unter denen dann später sein eigentliches Hauptwerk von 1841, das Wesen des Christentums, reüssiert und ein Riesenaufsehen erregt. Engels wird auf ihn aufmerksam. Ich glaube, das sagte ich schon.
Vielleicht ein kurzer Einwurf zur Persönlichkeit von Feuerbach, so wie wir das aus seinen Schriften und biografischen Notizen erschließen können. Und das wird auch schon deutlich in dem, was du jetzt gesagt hast. Er ist ein sehr leidenschaftlicher Typ. Also offensichtlich, er hat auch eine sehr zurückgezogene Seite, aber er muss ein begeisterungsfähiger Mensch gewesen sein. Als er dann von der Theologie zur Philosophie wechselt und bei Hegel hört, da sagt er dann, begeistert außer der Philosophie kein Heil und so. Ja. Also er ist einer, der setzt irgendwie alles auf eine Karte und man spürt das seinen Schriften auch ab. Das ist jetzt nicht ein vorsichtig abwägender, also er kann differenziert denken, aber es ist jetzt nicht einer, der immer das sowohl als auch und das Kleinteilige, sondern er schlägt dann auch wirklich mal mit dem Vorschlaghammer rein.
Ja, sehr, sehr schön, sehr wichtig, weil ja die Leidenschaft, die du gerade erwähnt hast, ja dann auch ein intellektueller Mittelpunkt seines materialistischen, sensualistischen Denkens ist, zu dem wir sicherlich noch kommen. Also er nimmt keine Hand vor den Mund. Er schenkt wirklich richtig voll ein. 1828 bekommt er dann eine Privatdozentur in Erlangen und das verläuft eigentlich auch alles ganz verheißungsvoll. Und dann geht die Leidenschaft mit ihm durch und er begeht einen Riesenfehler. In 1830 veröffentlicht er die Schrift Gedanken über Tod und Unsterblichkeit. Mhm. Ein krass aufklärerisches, rationalistisches Werk. Feuerbach muss gespürt haben, dass das für ihn gefährlich werden könnte, denn es erscheint anonym. Aber wie das immer so ist, immer wieder, es kommt raus, wer es geschrieben hat. Ja. Und seit der Zeit war er nicht mehr berufbar auf staatliche Universitäten und private gab es damals nicht. Und damit hat er sich seine akademische Laufbahn verbaut. Und er ist seit der Zeit dann quasi Privatgelehrter, Intellektueller. Zum Glück findet er eine Frau, Bertha Löw, die Tochter eines Porzellanfabrikanten. Und die beiden können dann noch ein einigermaßen bürgerliches Leben führen, solange bis eben die Porzellanfabrik kaputt geht, insolvent wird. Und am Ende seines Lebens, er stirbt 1872, ist er dann auf die Hilfeleistungen von Freunden und Bekannten angewiesen. Also ein sehr bewegtes, ein sehr leidenschaftliches, mit Höhen und Tiefen verbundenes Leben. Ach, das muss ich natürlich noch sagen. 1841 erscheint das Wesen des Christentums, ja.
Das ist seine Hauptschrift.
Ja. Ja. Es kommt dann noch das Wesen der Religion, das darf man noch dazu sagen, und eine Spätschrift, die quasi keine Beachtung findet. Am wichtigsten ist für Feuerbach und auch mindestens für das, was uns heute hier bewegt, das Wesen des Christentums. Ja.
Also dieses Spätwerk, die Theogonie, ist nach Feuerbachs eigenem Urteil zwar sein reifstes Werk, das unübertrefflich zusammenfasst, wofür er steht und was seine Philosophie ist. Und er hat jahrelang daran gefeilt und gearbeitet. Und es gehört auch zur Verbitterung seines Alters, dass er dafür überhaupt keine Anerkennung mehr bekommen hat. Also richtig. Im Gegensatz zum Wesen des Christentums, das wirklich in seiner Bubble zumindest eingeschlagen hat wie eine Bombe. Also da gibt es begeisterte Ausrufe auch von Engels, Friedrich Engels, der sich dann als Feuerbachianer bezeichnet.
Wir sind
hat.
Alle Feuerbachianer.
Genau, also da ist wirklich, das war so ein Epizentrum dieser Veröffentlichung des Wesens des Christentums. Und später ist er dann eigentlich mehr oder weniger in Bedeutungslosigkeit oder in wenig Anerkennung auch, hat er sein Alter gefristet und recht verbittert seinen Lebensabend verbracht. Das ist eigentlich eine traurige Geschichte, die sich aber natürlich auch den damaligen Verhältnissen verdankt, die einem explizit religionskritischen oder atheistischen, wenn man so will, Philosophen gar keine Existenzberechtigung gegeben.
Ja, und die im Grunde seine Religionskritik dann ja auch nochmal bestätigen. Wenn ich mich öffentlich zum Atheismus bekenne, habe ich in diesem Staat und in dieser Gesellschaft keine Chancen, vorwärts zu kommen. Ja, und das wirft ja wiederum einen Blick auch auf die Frage nach dem Verhältnis von christlichem Glauben und Staat und Gesellschaft.
Ja.
Also damit an seiner Person ist ein Stück weit in seiner Biografie eben manifestiert sich, wie sich dieses Verhältnis letzten Endes gestaltet. Und es ist wichtig, das heute zu betonen, weil wir uns das quasi nicht mehr vorstellen können, wie das vor 200 Jahren war.
Ja, ja. Kannst du mal ein paar entscheidende Weichenstellungen deutlich machen seiner seiner Philosophie. Er ist bekannt für seine Religionskritik, für seine Kritik am Gottesglauben. Aber da ist mehr und Tieferes zu sagen über ihn, als einfach, er hat die Existenz Gottes bestritten.
Ja, yeah. Es gibt ja verschiedene Formen von Religionskritik. Ich nannte eben jetzt mal den modernen Jean-Paul Sartre, der Gott schlicht und einfach bestreitet in seiner Existenz. Auch bei Sigmund Freud haben wir einen krassen, bekennenden Atheismus und auch eine Bekämpfung der Religion. Und das Spezifikum der Feuerbachschen Religionskritik, wir werden noch zu erläutern haben, woher es kommt, ist ein bestimmter Ansatz, um Religion zu verstehen. Also es geht gar nicht darum, Religion zu beseitigen. Es geht nicht um die Bestreitung der Existenz Gottes letzten Endes. Das ist Feuerbach eigentlich egal. Sondern es geht um ein Verstehen, warum überhaupt gibt es Religion? Mhm. Was macht sie zu einer so mächtigen Größe? Und wie kann ich mir erklären, dass Religion diese Wirkung entfaltet? Wie kann es zu diesen ganzen religiösen Vorstellungen kommen? Also ein genetischer Ansatz, so muss man das, glaube ich, bezeichnen. Mhm. Kein destruktiver Ansatz. Heute würden wir vielleicht eher von dekonstruieren sprechen, ja. Das heißt, wie kommt es zu diesen ganzen Vorstellungen? Und das Ganze im Rahmen eines wirklichen Neuansatzes. Wenn Feuerbach über die Religionskritik hinaus philosophische Bedeutung hat, dann ist das dieser Neuansatz beim Materialismus und in einem, nicht nur Materialismus, den teilt er mit Marx und Engels, sondern in einem Sensualismus, der begründet ist in der Frühschrift. Diese Frühschrift, die als polemische Schrift gegen das Christentum gewendet, sogar in einer bestimmten Rhetorik geschrieben ist, in einem bestimmten Stil geschrieben ist, hoch engagiert, dein Stichwort Leidenschaft, und in der er erklärt, auch poetisch deutlich macht, es gibt nur diese eine Welt.
Ja.
Es gibt kein Jenseits, Gedanken über Tod und Unsterblichkeit. Und mit dem Tod ist alles aus. Mhm. Und dann gibt es in dieser Schrift dieses berühmte Einmal. Einmal nur leben wir.
Ja.
Einmal haben wir die Chance, aus unserem Leben etwas zu machen. Mit anderen Worten, lasst euch nicht vertrösten auf ein Jenseits, das es ja dann doch nicht gibt. Und hier wird es dann wichtig, dieses Jenseits zu bestreiten, damit der Mensch endlich in der Lage ist, sich auf das Diesseits zu konzentrieren. Und dieser Sensualismus konzentriert sich dann eben auch auf die Leidenschaften, durchaus im freudianischen Sinne, also Sexualität spielt eine große Rolle. Geschlechtlichkeit, der Geschlechtsverkehr ist der Höhepunkt der Liebe. Ja. Und spätestens da hat also die bürgerliche Welt dann auch Distanz genommen, hat gesagt, also das geht schon gar nicht, dass wir das, womit wir ja kontrolliert umgehen müssen und was eigentlich eher gefährlich ist, dass man das so in den Mittelpunkt stellt und quasi mit Liebe letzten Endes gleichsetzt. Jetzt mache ich mal einen Punkt.
Ja, wir sind schon mittendrin. Ich frage mich, wie wir das am besten stricken jetzt. Also ein Aspekt, den wir auf jeden Fall vertiefen müssen, ist eigentlich seine Anthropologie, weil das ist eigentlich Kernpunkt und auch Fokuspunkt seiner Philosophie, seine Idee vom Menschen, die sich eben dann verbindet mit seiner Erklärung für die Religion und woraus sich dann auch seine Religionskritik ableitet.
Richtig, die Anthropologie ist die Basis, das Motiv für seine Religionskritik.
Dann wollen wir da starten.
Also ja, gerne.
Ich habe eingangs das Zitat auf seinem Gedenkstein erwähnt, tue Gutes um des Menschen willen. Der Mensch selbst steht für ihn im Zentrum und der Mensch ist auch der Schlüssel für ihn zu einem guten, zu einem erfüllten, zu einem glücklichen Leben. Nicht nur individualistisch, sondern auch gemeinschaftlich. Also die Sozialität des Menschen spielt bei ihm eine ganz entscheidende Rolle. Wollen wir beim Selbstbewusstsein starten? Der Mensch ist ein Wesen, das im Unterschied zum Tier Das unterscheidet ihn übrigens auch von modernen Religionskritikern oder vom neuen Atheismus, der ja sehr stark so evolutionsbiologisch argumentiert und gerade nicht an einer Sonderstellung des Menschen im eigentlichen Sinne festhält. Und für ihn ist klar, nein, der Mensch unterscheidet sich ganz entscheidend vom Tier in seinem Selbstbewusstsein, in seiner Fähigkeit, zu sich selbst ins Verhältnis zu treten und quasi dialogisch mit sich selbst umzugehen und nicht nur mit sich selbst als Einzelwesen, sondern auch mit sich selbst als Gattungswesen.
Zweites Bewusstsein, ja.
Ja, ja. Also der Mensch hat auch ein Gattungsbewusstsein, ein Bewusstsein für die Menschlichkeit an sich. Und in diesem Gattungsbewusstsein ist auch ein Unendlichkeitsbewusstsein quasi mit verbaut, weil er weiß, als Gattung, die Gattung geht quasi über mich und meine beschränkten Möglichkeiten hinaus. Die Menschheit als Gattung ist quasi ein potenziell unbeschränktes, unbegrenztes, unendliches, eine unendliche Größe.
Ja. Also, nochmal zurückgehend. Wir finden einen Atheismus vor, der aber spezifisch ist. Es ist ein humanistischer Atheismus.
Ja.
Ein Atheismus um des Menschen willen, nicht um des Atheismus willen, nicht um der Religionskritik willen. Das ist also, man geht an Feuerbach vorbei, wenn man das übersieht. Also das Wesen des Christentums ist ein einziger Versuch, eben auch Religion zu übersetzen. Ernst Bloch hat das im 20. Jahrhundert auch versucht. Ja, warum macht man das? Weil man das als solches ja durchaus für eine bewahrenswerte Tradition hält, die man jetzt nicht einfach nur kritisiert und wegwirft, sondern wo man sagt, die Quellen dieses Denkens, die müssen anders gehoben werden. Diese drei Formen des Bewusstseins, ich würde vielleicht sogar noch eine vierte ergänzen, ein sinnliches Bewusstsein, das ist gegenüber dem verbreiteten Kantianismus und auch den Spuren von Hegel. Also wir müssen uns das klar machen, als er geboren wurde, begann Hegel gerade den absoluten Höhenflug der Philosophie, der akademischen, der Lehrstuhlphilosophie in Berlin. Den hat er ja dann auch noch gehört.
Ja.
Und Feuerbachs Wende ist eben die Wende zum Leben. Also es gibt ja in der Philosophie auch den Begriff der Lebensphilosophie. In diesen breiten Strom gehört er neben Nietzsche hinein.
Ja.
Und Lebensphilosophie ist im Grunde Existenzphilosophie.
Ja.
Ist Philosophie, die sagt, ich muss jetzt nicht, also das darf ein reflexives Selbstbewusstsein geben, das wäre dann Bewusstsein 2, wenn man so will, nach dieser anderen Zählung. Und das darf es geben, aber das ist nicht das Entscheidende. Das moralische Bewusstsein von Kant hervorgehoben oder die vernünftige Durchdringung der Welt, der Wirklichkeit von Hegel apostrophiert, das ist alles nicht falsch, aber es lenkt im Grunde vom Wesen des Menschen ab und wir müssen zurück zu unserer Existenz und dann nehmen wir wahr, wir leiden und wir wollen Glück haben. Es gibt die Sehnsucht nach Glück. Es gibt sexuelles Begehren, es gibt sexuelle Wünsche. Und er nimmt eine, sehr pauschal gesprochen, eine Kultur wahr, die durch ein platonisierendes Christentum geprägt ist. Ja. Nietzsche kann mal sagen, Christentum ist Platonismus fürs Volk. Und das ist eigentlich eine gemeinsame Überzeugung. Und dagegen gilt es aufzustehen. Steh zu deinen Süchten, Sehnsüchten, nicht Süchten. Ich weiß nicht, was er zu Süchten sagen würde. Die Bayern haben jetzt verboten, auf Volksfesten zu kiffen und so weiter. Da müsste man mal gucken, was Feuerbach dazu heute sagen würde. Scherz, ja. Nebenbemerkung. Steh zu deinen Sehnsüchten, steh zu deinen Wünschen, steh zu deinen Trieben, zu deinen Leidenschaften. Nimm dich in deiner konkreten Existenz ernst.
Ja.
Ja. Und das ist, glaube ich, der philosophisch zentrale Ansatzpunkt. Das macht er auch noch härter als später Nietzsche.
Mhm. Ja, man kann sagen, seine Philosophie hat mindestens eine doppelte Spitze. Es ist eine Spitze gegen Religion, im Besonderen gegen das Christentum, weil für ihn über Religion und über das Christentum der Mensch quasi eben sich selbst verfehlt, sich von sich selbst entfremdet, aber es hat auch eine Spitze gegen eine rationalistische Aufklärungsphilosophie, auch gegen Hegel und diese ganzen großen Erklärungssysteme. Und er sagt, nein, wir sind da, eigentlich sagt er sogar, seit Platon sind wir in der Philosophiegeschichte auch auf dem Holzweg, wenn wir das Gefühl haben, wir könnten die Wirklichkeit einfach über Verstandesoperationen erschließen. Die Wirklichkeit erschließt sich über das Handfeste, das Sensuale, über die Sinne, auch über die Leidenschaften und so weiter. Da sind wir an der Realität dran. Also es hat eine doppelte Spitze.
Ja. Und jetzt stellt er eben fest, durch seine Kulturanalyse, motiviert durch den Sensualismus, motiviert durch die Wahrnehmung, ich sage es jetzt mal ganz billig, wir wollen das Leben nicht verfehlen auf der Basis von uns einengenden aufklärerischen oder christlich-platonischen Maximen, sagt er, wenn ich das jetzt voraussetze und dann von dem Bewusstsein 3 bzw. 4 ausgehe, dass wir ja, das hast du mit Recht eingeführt, dass wir ja als Menschen Gattungswesen sind und dass wir als Gattungswesen im Grunde über eine Macht verfügen, die wir in der christlichen Religion, also in unserer theologischen Tradition, eigentlich Gott zuschreiben. Mhm. Aber wenn wir es richtig verstehen, sind wir doch selber allmächtig. Ja. Wir können, also dieser humanistische Atheismus ist auch ein humanistischer Optimismus. Wir können etwas erreichen. Ja. Das ist natürlich Hegel. Da wirkt Hegel nach, nicht wahr?
Ja.
Und wir sind, jeder Einzelne für sich nicht, aber als Gattungswesen sind wir unendlich. Wir haben alle Möglichkeiten. Wir sind nicht schwach. Wir sind im Prinzip allmächtig. Wir können was. Und dann finden wir eben in der Christentumsschrift, das Wesen des Christentums, eine Analyse, die sagt, der vorfindliche religiöse Mensch hat sich, auch der kulturell vorfindliche, hat sich im Grunde von seinem Wesen entzweit. Und da kommt dann auch der Begriff der Entfremdung, der ja im 20. Jahrhundert im Marxismus, Neomarxismus eine ganz, ganz erhebliche Rolle spielt. Das, was wir eigentlich sein könnten als Menschen, als Gattungswesen, das haben wir ausgelagert. Ja, wir leben im Grunde schizophren, indem wir das, was wir eigentlich der Möglichkeit nach sind, in eine Gottessphäre hineinprojiziert haben, ja. Und dann kommen diese berühmten Analysen, die wir unter dem Begriff Projektionstheorie zusammenfassen. Ein Begriff, den Feuerbach nie benutzt hat. Das ist eine in meinen Augen zutreffende Kennzeichnung aus späterer Zeit, dass er sagt, wie erfahren wir uns als Einzelwesen? Als Einzelwesen erfahren wir uns als endlich.
Ja.
Und in der Theologie glauben, hoffen, wünschen wir uns einen unendlichen Gott. Als Einzelwesen erfahren wir uns als schwach. Und theologisch bilden wir die Vorstellung eines allmächtigen Gottes.
Ja.
Als Einzelwesen erfahren wir uns als sterblich. Und in der Theologie hoffen wir, gehen wir von einem unsterblichen, unendlichen Gott aus, der uns dann die Möglichkeit gibt, daran auch teilzunehmen. Das nennt man Projektionstheorie. Vielleicht noch einen Satz zur Erklärung. Bei diejenigen von uns, die noch einen Diaprojektor mal benutzt haben oder kennen, die wissen, dass man die Dias immer verkehrt herum aufstellen musste. Also das ist ja eine Projektion, ist ein Begriff aus der Optik, der bedeutet, wenn ein Bild projiziert wird, dann ist das, was unten ist, wird zum oben und das, was oben ist, wird zum unten. Und genau das will Feuerbach.
Ja.
Er sagt, macht euch, die ihr euch unten seht, kapiert, dass ihr eigentlich die sein sollt und seid, die oben sind. Ihr seid selber Gott.
Mhm.
Und das ist ja dann auch sein Motto. Nicht wahr? Der Mensch soll für den Menschen Gott werden. Homo homini Deus, sagt er ganz bewusst im Gegensatz zu Hobbes, den wir ja auch schon behandelt haben, der in seiner kritischen, ja auch sehr destruktiven negativen Anthropologie sagt, der Mensch ist des Menschen Wolf. Nein, sagt Feuerbach, der Mensch ist des Menschen Gott. Der Mensch soll für den Menschen zum Gott werden, zum letzten Wesen.
Ja, und seine Kritik an der Religion, also er anerkennt ausdrücklich dieses menschliche Bedürfnis nach Allmächtigkeit, nach Allwissenheit, nach Ewigkeit. Das anerkennt er ausdrücklich. Und seine Kritik an der Religion ist eben gerade, dass die Religion dem Menschen dazu veranlasst, all diese Attribute abzuspalten von sich und auf eine Gottesfigur hin zu projizieren und dann auch noch ins Jenseits zu verlagern. Und er sagt, damit geht die ganze Motivation, der ganze Antrieb, auch der Glaube des Menschen an sich selbst kaputt. Er veräußert eigentlich alle Möglichkeiten nicht als einzelner Mensch, sondern als Menschheitsgattung auch, auf diese Welt einzuwirken, diese Welt positiv zu gestalten, das Diesseits zu verändern. Die ganzen Motive gehen flöten, weil man all diese Eigenschaften auf Gott ins Jenseits
bezieht. Ja, wir verbrauchen unsere Energien in der Religion letzten Endes, statt sie produktiv werden zu lassen zur Veränderung der Verhältnisse. Ja. Übrigens, da war er eben wirklich, Linkshegelianer heißt auch, es geht nicht nur gegen das Christentum, sondern es geht gegen das Christentum als Staatsreligion. Es geht gegen einen Staat, der sich durch das Christentum legitimiert. Also das müssen wir noch nachholen als Motiv für die Religionskritik. Ja, die Schrift über das Wesen der Religion kommt ja deutlich später und ist lange nicht so wichtig. Das Christentum muss destruiert werden, weil es die Legitimationsinstanz für den staatlichen Apparat ist, der den Menschen eben auch niederhält. Also die linkshegelianische Position Feuerbachs bedeutet eben auch ganz klar Systemveränderung. Das geht nicht ohne Destruktion der Religion, die das ganze System eben theologisch legitimiert.
Also da werden Impulse gesetzt, die dann bei Marx und Engels auch in politische Richtung ausgezogen werden.
Ja, richtig. Ja. Ist das der Ort, einen Satz noch zu Marx zu sagen?
Vielleicht, ja.
Marx sagt im Blick auf Feuerbach im Grunde zweierlei. Es gibt die berühmten Thesen über Feuerbach, das ist eine gar nicht lange Schrift, in der erstens sagt, kennen wir alle, die Kritik der Religion in Deutschland ist im Wesentlichen beendet. Ja, also das, was Feuerbach zur Genese von Religion, zur Destruktion einer bestimmten Form von Religion gesagt hat, reicht theoretisch aus.
Ja.
So, das ist der erste Satz.
Und das bekräftigt er auch.
Das ist
on point.
Es gibt dann in der Kritik der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie gibt's dann nochmal ein paar Aussagen über das Opium fürs Volk und so weiter. Aber im Prinzip ist das Feuerbachsche Religionskritik. So. Das zweite ist, dass Marx sagt, aber wir müssen doch nochmal über den Materialismus und Sensualismus, der ihn im Übrigen nicht so sehr interessiert hat, über den Materialismus von Feuerbach hinausgehen, denn der Feuerbach ist immer noch zu sehr Akademiker, er ist Intellektueller. Also das, was der Materialismus und Sensualismus von Feuerbach ist, das bleibt, so Marx wörtlich, das bleibt immer noch Objekt, gedankliches Objekt, das bleibt Anschauung. Und es wird nicht, das ist seine zentrale Kritik, zur sinnlich-menschlichen Tätigkeit. Und dann kommen diese berühmten Aussagen, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt aber darauf an, sie zu verändern. Das ist kritisch gegen Feuerbach gemünzt. Ja. Das heißt, was jetzt noch fehlt nach dieser Analyse, nach der Feuerbachschen Analyse, ist die Wendung in die Praxis. Und da setzt sich Marx jetzt nochmal deutlich von ab.
Obwohl bei Feuerbach ja eigentlich dieses Interesse an der Veränderung der Verhältnisse durchaus angelegt ist und sogar vielleicht stärker ausgearbeitet als jetzt bei Aufklärungsphilosophen, ja, die an irgendwelchen auch theoretischen Konstrukten arbeiten. Für ihn war das ja gerade wichtig und seine These war vielleicht noch eine Runde zur Feuerbachschen Ethik auch. Seine Überzeugung war ja, dass durch dieses im christlichen Raum, aber auch in der Aufklärungsphilosophie verbreitete fehlende Bewusstsein für die Leiblichkeit, für die Körperlichkeit, für die Sinnlichkeit des Menschen oder sogar diese bewusste Verneinung von Sinnlichkeit und Leiblichkeit, das macht den Menschen unglücklich, das macht ihn frustriert. Und wenn der Mensch unglücklich ist, dann wird er böse, dann kommt er auf die dümmsten Ideen, dann richtet er seine Frustration nach außen. Umgekehrt war er überzeugt, wenn der Mensch im Sinne seiner sensualistischen Philosophie, wenn der Mensch seine Leiblichkeit bejaht, seine Leidenschaften, seine Sehnsüchte auslebt, wenn er sinnlich wird, dann macht ihn das glücklich.
Yeah.
Und wenn er glücklich wird, dann, es war ja nicht eine rein hedonistische, egomanische Philosophie, die er vertreten hat, sondern er war überzeugt, dass wenn der Mensch diese Sinnlichkeit wieder entdeckt und diese Leiblichkeit bejaht, dass er glücklich wird, und glückliche Menschen tun Gutes. Da war er überzeugt, die haben quasi, wenn sie glücklich sind, dann können sie andere lieben, dann können sie sich fürs Gemeinwohl einsetzen und so. Das ist wieder getragen von einem großen Optimismus eigentlich, dass glückliche Menschen dann auch das Richtige für das Gemeinwohl tun.
Ja, hier kann man jetzt nochmal schön auch den Unterschied zu Marx zeigen. Du hast mit Recht gesagt, das Intellektuelle, das Interesse an der Veränderung war da. Stichwort links Hegeliana. Aber eben nur intellektuell. Das heißt, ich schreibe darüber.
Ja.
Ich rede darüber. Worauf es ankommt, ist aber, dass ich auf den Barrikaden stehe.
Ja.
Die konkrete revolutionäre Tat. Und jetzt denken wir alle an das Kommunistische Manifest. Wo ja zum Aufstand zur Revolution letztendlich aufgerufen wird. Und das, gut, das bleibt auch noch intellektuell, aber es ist eben doch die konkrete Anleitung dazu. Und das hat das Erste, was Marx bei Feuerbach vermisst. Und jetzt hast du ja auch durchaus auf die hedonistischen Elemente daran angesprochen, also auf die Lustorientierung. Und da sagt Marx, da widerspreche ich dir ja gar nicht. Guter Sex ist gar nicht schlimm, ist auch begehrenswert, aber da greifst du zu kurz. Und an die Stelle der Befreiung von einer verknechtenden Religion tritt bei Marx ja eine andere Perspektive. Es geht jetzt nicht mehr um den Intellektuellen, um die intellektuelle Analyse, um die Befreiung von Religion, sondern es geht um die Befreiung von verknechtenden Produktivverhältnissen. Und in dem Moment, wo ich die ökonomische Basis verändere, da stimmt's auch mit dem Sex, aber nicht andersrum, ja?
Okay,
ja. Also da würde er jetzt im Grunde sagen, dieser Ansatz, es ist gut, dass du das da nochmal drauf Bezug genommen hast, dieser Ansatz ist im Grunde dieser rein psychologische oder auch individualistische Ansatz, der ist zu sehr auf den Einzelnen wieder bezogen. Wir müssen die Verhältnisse insgesamt ändern, und das können wir nur, indem wir die Basis ändern, und dann kommt alles andere auch
wieder. Ja, also Feuerbach denkt für ihn zu sehr vom Einzelnen auf das Ganze hin.
Immer noch,
ja. Feuerbach sagt ja auch sentio ergo sum, also im Gegenzug zum kartesianischen cogito ergo sum, ich denke, aha, ich bin, sagt er, ich fühle, darum bin ich, so der Feuerbach. Aber das ist eben das Ich, das im Zentrum, der Einzelne, und in der Hoffnung, dass die Sinnlichkeitserfahrung des Einzelnen ihn dann auf die Gemeinschaft hin öffnet und so weiter. Und bei Marx und Engels sind es die Veränderung der Verhältnisse für das Ganze, die dann das Glück des Einzelnen
bekommt. So ist es, ja.
Ja, es gäbe noch viel zu sagen. Ja, wirklich, ich denke, wir könnten uns mal der Würdigung und Kritik zuwenden und uns fragen, wo. Weil man macht es sich sicher viel zu einfach, wenn man christlicherseits einfach sagt, ja, das ist ein atheistischer Denker, der hat quasi von Anfang an das Ziel verfehlt.
Und ist verarmt gestorben ist zur Strafe, ja.
Habe ich auch angetroffen, also dieses so auch fromme Manifeste, die zeigen wollen, warum atheistische Denker eigentlich immer in Unglück und oder Wahnsinn enden, die ergötzen sich dann an den Biografien Nietzsches und Feuerbachs und sagen, da haben wir es ja, der ist in Verbitterung und geistiger Dumpfheit, hat er sein Lebensabend verbracht.
Wobei so, Nietzsche noch nicht mal Atheist war, aber das spielt ja gar keine Rolle. Es spielt
nicht so eine Rolle, genau, aber religionskritisch, und so geht es eben all denjenigen, die den Gott des Christentums nicht ehren. Das wäre nicht nur deutlich zu kurz gesprungen, sondern sogar die Verhältnisse auf den Kopf gestellt, weil man auch sagen könnte, Feuerbach ist es unter anderem so schlecht ergangen, weil eben ein ganz verhängnisvolles Amalgam zwischen christlichem Glauben und staatlicher Macht dazu geführt hat, dass er als atheistischer Denker einfach gar keinen Fuß in den akademischen Betrieb gekriegt hat.
So ist es, ja.
Und an manchen Stellen hat er eben Dinge sehr scharf gesehen und getroffen.
Ja, unbedingt bis heute treffen die Formulierungen. Nein, ich wäre auch dafür, dass man ihn nicht einfach kritisiert, beziehungsweise bei der Kritik unterscheiden wir ja grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Eine positive Kritik, die ausdrücklich danach fragt, wo man lernen kann, woraus man lernen kann. Und Feuerbach hält uns in gewisser Weise einen Spiegel vor. Ich glaube, dass der christliche Glaube, dass der Christ sich diesem Feuerbach der Projektionstheorie auch stellen muss. Mhm. Also mir ist gerade im Hinblick auf die Reflexion eigener oder auch fremder Spiritualität und Gottesbeziehung deutlich geworden, wie sehr genau diese Beziehung, die Feuerbach unterstellt, zwischen einerseits meiner Biografie, meinen Wünschen und Sehnsüchten und auf der anderen Seite meinen dogmatischen Überzeugungen, meinen inhaltlichen Glaubensüberzeugungen, wie sehr diese Beziehung wichtig ist. Mit anderen Worten, wir können überhaupt nicht leugnen, dass es einen Einfluss gibt von persönlichen Interessen, von persönlichen Umständen auf die Konzepte, die wir als christlichen Glauben dann eben auch inhaltlich vertreten.
Ja.
Und diese Konzepte verändern sich ja bei lebendigen Menschen auch. Und sie sind eben auch, stehen in einer großen Vielfalt da. Wir haben dafür den Begriff ja der Gottesbilder auch geprägt. Wenn mit dem Begriff Gottesbild nicht automatisch verbunden ist, dass jedes Bild dadurch zu verstehen ist, dass ihm kein Äquivalent in der Wirklichkeit entspricht. Wenn ich eine solche ideologische Vorstellung ausschließe, dann ist das eine sehr wertvolle Kategorie zu fragen, wo ist denn jetzt mein persönlicher Gottesglaube eben auch bestimmt durch meine Wünsche und wo irre ich auch? Also ich habe immer wieder, um mein aktuelles Beispiel zu nennen, Christen getroffen, die eine bestimmte Aussage in der Heiligen Schrift so verstanden haben, als dass ein Gläubiger durch ein Gebet über ihm auch gesund werden kann. Mhm. Es gibt bestimmte christliche Richtungen, die das heute mit einer großen Vehemenz in unterschiedlicher Intensität vertreten. Und wenn man dann auf Menschen trifft, bei denen ein solches Gebet um Heilung nicht im Sinne einer körperlichen Heilung funktioniert hat, dann sind die vielfach so verunsichert, dass sie auch überlegen, ihren christlichen Glauben an den Nagel zu hängen. Ja, also die Vorstellung ist dann im Grunde die, ich habe ein Defizit und Gott ist eigentlich der große Wunschautomat und Gott hat jetzt diesem Defizit aufzuhelfen und es gibt einen Mechanismus, über den ich das letzten Endes auch erreiche. Ja, und wenn ich jetzt meine Gottesvorstellung kritisch daraufhin überprüfe, wo lenken mich denn solche Wünsche, dann kann mir das im Prinzip sogar helfen, meinen Glauben zu läutern und belastbarer zu machen.
Ja, was aber im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass der christliche Glaube nichts mit menschlichen Bedürfnissen und Sehnsüchten zu tun hat. Also das begegnet uns ja zugespitzt im Dienst von Jesus von Nazareth, dass er eben tatsächlich ganz vielen Bedürfnissen und Sehnsüchten der Menschen entgegenkommt.
Ja, das müssten wir jetzt tatsächlich auch ein bisschen kritisch diskutieren. Aus dem Johannesevangelium ist bekannt, wie die Volksmengen Jesus hinterherlaufen, weil er diese Brotwunder getan. Und dann fragt er schon sehr kritisch zurück.
Seid ihr wieder hungrig?
Und warum lauft ihr hinter mir her? Geht es euch, wollt ihr mich zum Brotkönig machen? Ja. Und also das ist schon auch eine mögliche Perspektive. Oder wenn Jesus sagt, wer mir folgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und das Kreuz auf sich nehmen ist ein stehendes Bild, für die schrecklichen Demütigungen, wo man angespuckt, mit Steinen beworfen, mit Kot beworfen wird, auf dem Weg zum Richtplatz des Kreuzes. Also das ist das, was Jesus im Grunde vor Augen hat für diejenigen, die sagen, ich möchte eigentlich letzten Endes Christ sein. Also wir werden uns sofort darauf verständigen, christlicher Glaube ist keine Wunscherfüllungs-, nicht in erster Linie eine Wunscherfüllungsideologie, ja, ein Wunscherfüllungskonzept.
Ja, ja.
Dann wird man sicher scheitern. Und ich finde auch wichtig, dass wir das im Zusammenhang mit Feuerbach ganz, ganz deutlich machen. Wer eine erfüllte Religiosität sucht, der sollte lieber spezielle gefüllte Formen von Yoga machen oder Zen-Buddhist mindestens werden oder sich dem diamantenen Buddhismus öffnen. Da kommt man eben echt auf seine Kosten.
Ja, ja, mir gefällt das grundsätzlich. Ich habe vielleicht andere, weißt du, ich habe andere Klippen vor Augen.
Ich weiß, du bist Charismatiker.
Ja,
das schlägt jetzt durch.
Das schlägt. Nein, aber ich habe eher Menschen vor Augen, die vielleicht sich rühmen, einen Gott zu haben, der ihnen quasi gar nichts bringt und der quasi sogar gegen sie steht und so, und das Gefühl haben, das spricht jetzt für die Wahrheit ihrer Gottesvorstellung. Das ist auch nicht notwendigerweise der Fall.
Gut, lass uns unterscheiden zwischen einer Erfüllung, die der christliche Glaube auch im Leiden gerade bietet. Also wir haben dafür den modernen Begriff der Resilienz. Wenn ich in Gott geborgen bin, dann gewinne ich Resilienz und das ist eine wesentliche Voraussetzung für ein erfülltes Leben. Aber das bedeutet eben nicht, dass mir meine Wünsche vor allen Dingen eben in sinnlicher Hinsicht erfüllt werden.
Ja,
ja, ja. Das war für mich der
Ansatz. Ja, jetzt, wir haben ein bisschen vorgegriffen, aber es passt einfach zu gut an dieser Stelle, weil du jetzt auch sogar schon den Kreuzesweg Jesu erwähnt hast und auch seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern anbefiehlt. Man kann natürlich die Projektionsthese Feuerbachs, dass der Mensch in der Religion, im Gottesbild einfach seine Wünsche in Gott hinein projiziert. Die kann man am Beispiel oder am Zentrum des christlichen Glaubens, am Leben Jesu, ziemlich einfach dekonstruieren, weil man sagen kann, da begegnet uns ja ein Gott, der jetzt gerade diese menschlichen Allmachtsfantasien und diese Überlegenheits- und Souveränitätsfantasien gerade nicht bedient, sondern der eigentlich allen Erwartungen an einen anständigen Gott zuwiderläuft und der auch ein Leben propagiert oder Menschen in eine Nachfolge ruft, die eben auch etwas sehr Widerborstiges hat. Etwas, was uns auch irgendwo entgegensteht und nicht einfach unseren Wünschen eins zu eins entgegenkommt im Sinne von, jetzt habe ich endlich einen Gott, der all meine Bedürfnisse befriedigt. Diese Denkfigur von Feuerbach, die zerbricht eigentlich gerade an der zentralen Figur im Christentum, am Kreuz Jesu Christi eigentlich.
Richtig. Also wenn Feuerbachs These richtig wäre, dass der Mensch aus sich Gott so vorstellt als Gegenteil seiner eigenen geplagten, leidenden, sterblichen, endlichen Existenz, dann dürfte in der Mitte des christlichen Glaubens nicht ein Gott stehen, der genau das ist, leidend, geplagt, sterblich.
Ja.
Und das bedeutet aber im Endeffekt wieder, dass Feuerbach uns hilft, unseren Glauben zu reinigen.
Mhm.
Also Martin Luther ist es gewesen, der mit großer Konsequenz gesagt hat, das Kreuz ist unsere Theologie. Aber das ist bis heute ein Kampf. Wir haben an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Fraktionen eben tatsächlich bis in die frömmsten Richtungen hinein den Wunsch nach dem allmächtigen Gott, nach dem unendlichen Gott, dem Gott, der letzten Endes doch alles in der Hand hat. Und Paulus sagt 1. Korinther 2, Vers 2 in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth, ich habe nichts unter euch gewusst, als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Das bedeutet nicht, dass er immer tausendmal den Satz wiederholt hat, Christus und er als gekreuzigt, sondern dass er alles, was über den christlichen Glauben zu sagen ist, auch über die christliche Existenz und vor allen Dingen über Gott, dass er das von daher denkt. Und insofern kann uns Feuerbach unglaublich helfen, uns zu fragen, inwieweit unterliegt unser Konzept, auch unsere Praxis des Glaubens, eigentlich nicht tatsächlich diesem Projektionsverdacht und umgekehrt, inwieweit folgen wir dem Gekreuzigten, der tatsächlich von dem Feuerbachschen Projektionsverdacht ausgenommen ist. Man darf vielleicht philosophisch logisch noch sagen, so plausibel die Feuerbachsche Religionskritik angesichts mancher Erscheinungen von Religion, auch christlichem Glauben ist, ein Beweis ist dieses genetische Verfahren natürlich nicht.
Ja.
Ja, es ist im Grunde eine Unterstellung. Es ist etwas, was nahegelegt wird. Guck doch mal, wie hier religiöse Vorstellungen entstehen. Ist das nicht plausibel? Aber wenn ich erkläre, wie etwas entstanden ist, habe ich damit gleichzeitig nicht erklärt, dass es nicht existiert. Also schon da besteht jetzt ein logischer Fehler, eine Metabasis eis allogenos. Also das Erklären des Werdens bedeutet nicht eine Begründung der Existenz oder Nicht-Existenz.
Ja, das könnte man sogar dort sagen, wo es tatsächlich um Wunscherfüllung und Bedürfnisbefriedigung geht. Man könnte sagen, nur weil ein Glaube meinen Wünschen und Bedürfnissen entgegenkommt, ist damit noch nicht bewiesen, dass es diesen Gott nicht gibt, der hier meinen Bedürfnissen entgegenkommt. Das folgt ja nicht notwendigerweise daraus. Es fällt ja auch auf, dass bei den Schlüsselsätzen, die Feuerbach zu Religion und zu seiner Religionskritik auch anmerkt, dass bei diesen Schlüsselzitaten immer diese zugespitzten Formulierungen auftreten. Gott ist nichts anderes als eine Projektion menschlicher Wünsche. Yeah. Gott ist nichts anderes als ein Produkt menschlicher Gedanken. Und das ist eben rein logisch, folgt das nicht notwendigerweise. Gott kann quasi aus menschlichen oder kann menschliche Gedanken reflektieren, ohne nicht deswegen nichts anderes sein zu müssen. Also das.
Ich denke an unsere Folge über Utopie. Nur der Nachweis, dass es sich um eine Utopie handelt, um einen Wunsch, um eine Sehnsucht, bedeutet noch nicht, dass es diesen Gegenstand nicht gibt, dass es nicht diese Insel gibt, dass es nicht dieses Paradies gäbe.
Ja.
Ich will noch eine Sache anfügen, die sehr, sehr wichtig ist in der Frage nach der Bedeutung der Feuerbachschen Projektionstheorie. Und da darf man dann eben auch über den Bereich der Religion letzten Endes hinausgehen. Wir finden bei Feuerbach einen humanistischen Atheismus und Optimismus. Feuerbach geht eben aus von der Änderbarkeit der Verhältnisse, von der Änderbarkeit des Menschen auch, letzten Endes von dem Gutsein des Menschen.
Ja.
Und da darf man sich auch mit Blick auf den Marxismus, der ihn im Grunde anwendet, schon fragen, inwieweit es sich dabei nicht wirklich um eine Illusion handelt. Also die Feuerbachsche Religionskritik muss man im Grunde dann auch gegen ihren Ursprung wenden. Wir treffen im Bereich politischer Konzepte und Ideologien auch auf manche Wunschvorstellungen, wo man nicht fragen darf, woraus begründet sich das denn jetzt letzten Endes? Mhm. Also allein die Tatsache, dass ich jetzt Gott als Subjekt beseitigt habe und den Menschen an seine Stelle gesetzt habe, macht die Sache noch überhaupt nicht besser. Ein sehr prominenter Kritiker an dieser Stelle war Odo Marquardt, der im Grunde in seinem wichtigen Buch Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie gesagt hat, ja, das Theodizee-Problem haben wir in der Neuzeit gelöst, indem wir Gott befreit haben davon, der Verantwortliche für die Geschichte zu sein. Aber was haben wir denn damit gewonnen? An die Stelle der Theodizee tritt jetzt die Anthropodizee.
Ja.
Jetzt müssen wir erst recht fragen, warum haben wir es denn nach 200 Jahren nicht besser gemacht als der Gott, den wir vorher angeklagt haben?
Mhm.
Also auch hier spielt im Grunde die Frage nach illusionären Konzepten, die uns leiten, eine aus der Feuerbachschen Religionskritik ableitbare Rückfrage.
Ja, also finde ich sehr spannend und ich nehme von dir auch ganz entscheidend den Gedanken mit, dass Feuerbach enorm hilfreich ist, den eigenen Gottesglauben und die eigene Theologie kritisch zu sichten, zu läutern.
Ja.
Also man kann sich gerade auf der Grundlage der Feuerbachschen Kritik kann man sich fragen, ja, hänge ich an einem Gottesbild, das eigentlich dazu da ist, einfach meine Bedürfnisse zu befriedigen, meine Wünsche zu stillen? Ist das quasi wirklich einfach eine Projektion meiner Bedürfnisse in den Himmel? Und dann ist dieses Gottesbild von der Feuerbachschen Kritik auch ein Stück weit betroffen und darf dann auch überholt werden durch Impulse, die man jetzt gerade im Neuen Testament auch bekommen kann, durch den Ruf in eine Nachfolge, die meinen Bedürfnissen vielleicht nicht in jeder Hinsicht entgegenkommt, sondern sogar was zu tun hat auch mit Selbsthingabe und Aufopferungsbereitschaft und so weiter.
So ist es.
Also das ist ein wichtiger Aspekt und auch diese Einsicht in die persönliche Färbung, die meine Gottesvorstellung immer wieder hat, also in den Einfluss, den meine Persönlichkeit und meine Sozialisierung auf meine Gottesvorstellung hat, da schärft eigentlich Feuerbach auch die Sinne dafür und macht ein bisschen mindestens ein Stück bescheidener, dass man sich eingesteht, ja, das, was ich unter Gott, auch unter dem christlichen Gott verstehe, hat vielleicht mehr mit meinem Europäersein, mit meinem Schweizersein, von mir aus auch mit meinem Mannsein zu tun, als mir manchmal lieb ist. Und sich das auch sagen zu lassen.
Ja, richtig. Religion, das kann man bei Feuerbach lernen, wenn man ihn richtig liest, ist nicht um des Menschen willen da. Wir konzipieren auch in unseren westlichen Gesellschaften, auch im Interreligiosen, in der Konkurrenz von verschiedenen Religionen, auch den christlichen Glauben oft so, dass wir sagen, das ist einfach hilfreich, komm zu uns und Gott hilft dir. Das sind hilfreiche Lebens- und Überlebenskonzepte. Das ist im Grunde christlichen Glauben an der falschen Stelle aufgehängt. Der Glaube ist nicht dafür da, um Probleme des Menschen zu lösen. Er tut es im Endeffekt, aber er ist nicht dafür da. Wenn ich das nicht im Lichte Feuerbachs ernst nehme, dann kann ich brutal scheitern.
Mhm. Peter, ich nehme das als Schlusswort, auch wenn es mich reizen würde, eine weitere Stunde anzuhängen, weil jetzt gibt ganz viele Fragen, die man hier noch vertiefen könnte. Aber so viel mal zu Feuerbach, seiner Religionskritik, seinem Menschenbild und auch den Wirkungen, die das bis heute zeitigt. Peter, war super spannend und ich freue mich auf die nächste Folge.
Jawohl.
Revlab.